Ich nehme jetzt auf, Julian.
Ja.
Wir starten jetzt rein.
Ich kann das ja schon gar nicht mehr ernst nehmen.
Was denn?
Dass du wirklich aufnimmst.
Meinst du, ich veräpple dich? Hallo da draußen. Da sind wir wieder. Lass mal schnacken, geht in die nächste Runde. Der perfekte Zeitpunkt, sich mal wieder einzumuckeln, mit einem Kaffee und der nächsten Folge hier zu lauschen. Und auch heute bin ich mal wieder unterwegs und ich sitze in einem fantastischen Setting. Ich sitze in einem Herrenzimmer. Ich habe Zutritt bekommen und musste mir dafür noch nicht mal einen Schnubbi anstecken. Und sitzen ist ehrlich gesagt auch zu wenig gesagt, denn es wird gefläzt, so richtig gemütlich. Und zwar bin ich beim lieben Julian. Hallo Julian, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Vielen Dank, dass du deine Tür hier im Herrenzimmer für mich geöffnet hast.
Du meinst, weil du eine Frau bist?
Ja, genau.
Die Frauenquote hier ist tatsächlich höher. Also
ja.
Ist höher als die Herrenquote.
Dann muss man vielleicht nochmal über den Namen dieses Raumes nachdenken.
Ja, das stimmt, hast du recht. Aber weißt du, das stand ja in der Skizze, ich weiß nicht, wann das Haus gebaut wurde. Wir leben hier zur Miete und in diesem Herrenzimmer, also es stand so im Plan. Also es war halt immer das Herrenzimmer.
Es ist einfach offiziell so beschlossen worden.
Ja, und ich meine, wenn es renoviert wäre, dann würde ich sagen, kann man den Namen auch ändern.
Mhm.
Aber so,
ja,
das ist das Herrenzimmer.
Es fällt mir auch tatsächlich erst jetzt ein, obwohl wir hier schon so ein bisschen drin sitzen. Mein Opa hatte früher auch ein ganz klassisches Herrenzimmer. Es war ähnlich eingerichtet wie dein Zimmer. Ich fand es auch damals schon genauso schön, wie ich dein Zimmer finde und hochgradig gemütlich. Aber ich durfte da auch oft nicht rein, denn es war genau das, was der Name hergegeben hat, ein Herrenzimmer. Und ja, wir Mädels hatten da einfach keinen Zutritt.
Was habt ihr dann gemacht in der Zeit?
Also
was haben die Frauen dann? Ja, ich dachte, dann halten die Frauen, saßen dann am Küchentisch und haben Schnäpse getrunken und weiß ich nicht, irgendwas.
Also, ich war noch relativ jung, deswegen habe ich nicht mehr so die allerbeste Erinnerung, aber es ist doch auch nicht so weit weg von dem, was du gerade gesagt hast. Also es war klassisch Plattenbau, da kommt der Ossi in mir wieder durch und es gab diese, die kennst du bestimmt auch, diese hölzernen Sitzecken, die auch wirklich so ums Eck in der Küche gingen. Ja, und da saßen dann...
Eine Kücheneckbank.
Ja, nennt man so, ne?
Die kann man aufmachen und dann kann man da Sachen reinlegen.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Und da würde ich doch auch sagen, saßen die Frauen meiner Familie und haben vielleicht keinen Schnaps, sondern eher Wein getrunken, aber das kam schon vor.
So einen süßen Wein.
Mhm. Aber da müsste ich jetzt wirklich ganz tief in meiner Erinnerungskiste.
Sag mal, verbindest du Gerüche dann auch aus der Zeit, jetzt wenn du sagst Herrenzimmer?
Mhm.
Weil ich finde so dieses Zimmer, auch durch die Möbel, irgendwie riecht das nach Oma und Opa von früher.
Ja.
Also ich meine jetzt nicht Oma und Opa, dass das jetzt noch, ich rieche jetzt kein Pipi. Ja.
Hab ich auch noch nicht wahrgenommen.
Nein, aber so ein bisschen, ich kann es schwer beschreiben, es ist nicht Muff, aber irgendwie, aber früher war das ja dann, denke ich mir so, war das ja neu. Also jetzt ist das ja alt, aber da war, es war ja auch mal neu.
Mhm.
Roch das neu schon so?
Ja, interessanterweise schon, weil der Geruch, der in Räumen hängt, die so ausgestattet sind wie dieser hier, und ich glaube, wenn ich darf, würde ich irgendwo ein Foto anhängen, damit Leute sich auch vorstellen können, wo wir hier sitzen. Das riecht immer gleich.
Ja.
Und man meint immer, das liegt daran, dass die, genau wie du sagst, die Möbel alt sind, aber damals waren sie es ja nicht
so.
Und trotzdem hat das so gerochen, ja.
Aber jetzt nochmal zu der Frage, also bist du auch, wenn du so in die Vergangenheit denkst, dass du auch so Dinge mit Gerüchen auch verbindest?
Ja.
Ja. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Manchmal, wenn so ein Geruch dann da ist und dann bist du da komplett in der Welt, das musst du erstmal zuordnen und dann checkst du, es geht um meine Kindheit.
Mhm.
Weil ich kann mich schlecht erinnern an meine Kindheit.
Mhm.
Nicht viel Erinnerung. War sehr verträumt. Und aber trotzdem passieren dann manchmal Dinge jetzt noch im Leben und ich habe einen Geruch.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich sag mal jetzt banal, Rosmarin oder so. Und auf einmal ist da doch irgendein Urlaub in der Kindheit. Dann kommen Bilder.
Da wird man zurückgebeamt,
ja.
Ne?
Ja.
Hör mal, ich bin ganz froh und auch ein bisschen aufgeregt, hier bei dir zu sein. Quasi bei einem Podcast-Kollegen, aber diesmal andersherum. Du bist heute mein Interviewee, wie man ja so schön sagt. Und Wir haben uns ja gerade schon drüber unterhalten und wollen das auch auf jeden Fall mit euch teilen, denn es ist unser zweiter Versuch, diesen Podcast hier aufzunehmen. Wir haben uns schon mal zusammengefunden und wollten hier so eine Folge produzieren und haben dann, wie lange war es? Sage und schreibe 3 Stunden an meinem Esstisch gesessen und haben uns tatsächlich über Gott und die Welt ausgetauscht und es einfach nicht geschafft, auf den Aufnahme-Button zu drücken, weil sofort, und ich schätze das total, wenn wir aufeinandertreffen, einfach ganz viel fließt und ausgetauscht werden will und muss. Und auch heute ist es so, dass wir schon seit über 2 Stunden beisammen sitzen. Ich habe schon die 2. Tasse Kaffee leer gemacht. Und jetzt haben wir aber gesagt, jetzt müssen wir mal. Und vielleicht wird das hier eine 2-Folgen-Folge. Wir schauen mal, wo wir landen.
Es ist echt seltsam. Also auf der einen Seite, aber es sind auch ganz viele Gedanken und Emotionen, glaube ich, auch drin, die so hin und her schwanken, weil ich finde das ganz besonders. Mhm. Das gibt es selten, glaube ich, dass man so aufeinander trifft und das in so einen Flow austauscht und auch schon in eine Offenheit geht. Das finde ich total schön. Danke dafür auch, ne? Mhm. Also muss man auch mal sagen und das wertschätzen, aber dann ist da auch irgendwas und dann kommt dann so ein Verstand, warum kriegst du das denn nicht hin? Wir schaffen es nicht, dann da drauf zu drücken.
Ja.
Also es ist ja eigentlich erstmal eher, man nimmt sich was vor, wir haben es nicht geschafft.
Ja.
Wir sind Versager.
So fühlt es sich tatsächlich im ersten Augenblick an, ne? Haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, obwohl ich es extrem genossen habe und auch zu schätzen wusste, dass wir so viel Zeit und so viel Offenheit miteinander verbracht und auch einander geschenkt haben, ist da dieser Leistungsmensch in einem, der, genau wie du sagst, daran zurückdenkt, dass man sich doch eine Aufgabe auf die To-Do-Liste geschrieben hat, die man jetzt einfach nicht erledigt hat. Und man kann sich unglaublich doll da reindenken, dass das gerade nicht geklappt hat.
Absolut.
Und dazu kommt mir gerade etwas in den Sinn, was ich heute Morgen, glaube ich, auf TikTok gesehen habe. Auch so ein Ausschnitt aus einem anderen Podcast. Und dort sagte jemand, unsere To-Do-Listen, die wir uns ja alle so gern schreiben, sind doch grundsätzlich nichts anderes als Wunschlisten. Denn es wäre doch schön, wenn wir Aufgabe A, B, C heute erledigen würden.
Naja, dann, aber bei einer Wunschlist kriegst du es gemacht und geschenkt. Im besten Fall, wenn der Wunsch in Erfüllung geht.
Genau, so wie wir normalerweise Wunschlisten definieren. Aber ich finde den Gedanken gar nicht verkehrt, eben in Bezug auf den Druck, den man sich macht, wenn man es To-Do-Liste nennt. Der geht ja auch ein bisschen verloren,
wenn man es Wunschliste nennt.
Genau.
Also wenn man, ja, der Wunsch an sich selbst, das ist ja genauso, wenn man sich was von jemand anders wünscht. Mhm. Komisch, im Erwachsenenalter macht man das seltener, dass man sich wünscht, ne? Da müsste man wieder hinkommen, finde ich. Ne, dann wird man gefragt und als Kind weiß man dann oder äußert dann, ich wünsche mir das und das. Und man weiß aber gleichzeitig, eventuell wird mein Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Klar, wenn man da selbst so rangehen könnte, das wäre, glaube ich, sehr gesund. Mhm. Aber wo du gerade am Anfang den Einstieg hattest und gesagt hast, ja, wir haben uns schon mal getroffen und wo wir jetzt darüber sprechen, kriegen wir es jetzt überhaupt hin? Wir wissen es ja noch immer nicht, glaube ich. Also so fühle ich mich noch immer.
Ja.
Da dachte ich noch zeitgleich, ich kann ja gut mit vielen Gedanken irgendwie. Nee, ich kann gar nicht gut mit vielen Gedanken, aber ich habe viele Gedanken. Und da war einer dabei, wo ich dachte, bedeutet eigentlich dadurch, dass wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, dass das Besondere, was wir ja dann erlebt haben, wir drücken nicht auf die Aufnahme, es ist in dem Flow und so weiter, dass das dann die Endlichkeit bedeutet, zeitgleich, wir nehmen auf, es ist erledigt, die Aufgabe, dann brauchen wir keinen Austausch mehr. Vielleicht ist es auch eine Vermeidung dessen.
Interessanter Gedanke.
Der Gedanke kam, ich habe gar nicht dieses Gefühl gehabt, aber der Gedanke kam, es könnte doch sein. Also das heißt, es könnte ja sein, dass wir Angst, also das ist ja eine Verlust, Angst von einem guten Ding oder was man behalten will, ne? Was man festhalten will, weil es sich einfach richtig und gut anfühlt.
Ja, und es zahlt auch ein bisschen auf das ein, worüber wir uns gerade noch kurz bevor ich auf Record gedrückt habe, unterhalten haben, nämlich, dass wir beide so ein Gefühl haben oder fast schon ein Bedürfnis danach, gute Momente, Beziehungen, Gefühle zu konservieren.
Ja.
Und sie so lange festzuhalten wie nur möglich.
Ja, so einschweißen. Hast du so ein Einschweißgerät?
Nein.
Ich auch nicht. Aber wenn ich das mal so auf Teleshopping damals gesehen hatte, dachte ich mir, ich will immer, mein Opa hat immer gekauft bei Home Order Television.
Ja.
Ja, da hat er immer angerufen und die Sachen bestellt. Eine Handnähmaschine. Mein Opa konnte überhaupt nicht. Das war alles irgendwie verpackt. Er wollte alles haben. Und da war ja auch so ein Gerät zum Vakuumieren. Oder heißt das Vakuumierer? Oder ich weiß nicht genau. Ne? Mhm. Ich fand das immer so toll. Ich wusste nur nicht, was ich da reinpacken soll. Aber jetzt würde ich da auch. Da würde ich genau diese Moments, diese besonderen Dinge reinpacken und behalten wollen.
Zurück zur Wunschliste. Wir können ja jetzt auf unserer Wunschliste schreiben, dass unser Austausch, den wir begonnen haben, erst kürzlich mit dieser Folge nicht sein Ende findet.
Sehr gut.
Oder?
Ja, stimmt.
Ich würde dir die Hand drauf geben, aber du bist zu weit weg.
Ja, das ist ein Herrensalon. Ja.
Mit Ost- und Westflügel.
Genau.
Ja. Wir hören uns nur, weil wir in Mikrofone sprechen und Kopfhörer aufhaben.
Ja.
Sonst müsst ihr so ein bisschen,
und auch da jetzt kommt so eine Kindheitserinnerung. Mhm. Es gibt ja diese Telefondose, die man sich so im Mittelalter, wo ich groß wurde, gebaut hat, weißt du? So als Kinder, wo man sich dann hören konnte mit so einer Schnur, weil hier an den Mikros geht auch jeweils ein Kabel lang.
Ja.
Ich sehe, es geht so in deine Richtung. Es könnte auch einfach so autark sein.
Das stimmt. Das ist ein bisschen wie ein Dosentelefon hier.
Dosentelefon.
Gerade. Gefällt mir.
Du hattest ja irgendwie, weiß jetzt gar, keiner weiß ja, der das jetzt hört, wahrscheinlich, wer ich irgendwie bin. Aber mich würde jetzt mal irgendwie gerade interessieren, du hattest ja irgendwann eine Idee, mit mir auch zu sprechen, mich einzuladen in deinen Podcast. Und das habe ich dich auch beim ersten Treffen nicht so richtig gefragt, bei dem Gespräch und auch heute Morgen die ganze Zeit nicht. War das? Du konntest dir das, ich stotter hier rum, aber konntest du dir das vorstellen? War das verbunden mit einem Thema, was dich interessiert und du wissen willst? Oder womit war das verbunden?
Ja, also erstmal danke für die Erinnerung. Ich hatte gerade so ein Moment, weil ich normalerweise, ne, in allen anderen Folgen habe ich so ein Skript und dann stelle ich meine Gäste erstmal vor oder habe eine Idee dazu, wie diese Vorstellung stattfinden soll. Und das ist mir vollständig abhanden gekommen, weil ich so ein Gefühl habe von, ja, ich weiß doch, was hier los ist. Und das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass Menschen, die uns jetzt zuhören, nicht wissen, was hier los ist. Und wer du bist, und das holen wir jetzt natürlich nach.
Du willst es gar nicht offen lassen. Weil ich dachte gerade, wo du das sagst, ne, ich höre oft, wenn ich einen Podcast manchmal auch abends höre oder zum Einschlafen, ich weiß nicht, ob das so gut ist, mittlerweile stelle ich einen Timer, sonst dudelt das die ganze Nacht und immer mal wieder und dann machst du es doch nicht oder ich mache es dann nicht aus. Manchmal weiß ich gar nicht, wer das ist. Mich interessiert eigentlich auch gar nicht diese Vorstellung, wer da ist, sondern ich nehme das so, da ist jemand, der redet und das tut mir immer dann gut. Ich weiß nicht, ob das Geborgenheit ist oder Gewohnheit, aber irgendwas interessiert ja mehrere Menschen, sonst würden nicht so viele Podcasts hören.
Ja.
Und ich glaube oft, das, was ich so auch von anderen höre, ist so, ich habe so das Gefühl, dabei zu sein und dieses, vielleicht ist das das richtige Wort, ne, Geborgenheit. Deswegen, nein, mach das aber ruhig. Also kannst ruhig erzählen, wer ich bin oder so.
Nee, aber du tatsächlich, du erwischt mich direkt grübelig, denn, vielleicht hast du es ja auch gehört, in meiner letzten Folge mit meiner Freundin Ines haben wir auch genau dieses Thema gehabt. Und man hängt da so drin, dass man ja sich festhängt an, wer ist die Person? In welche Schublade kann man sie denn jetzt einsortieren? Am liebsten darüber, was die Person beruflich macht. Und obwohl auch ich den Anspruch habe, davon wegzukommen, kommt dann doch, ich weiß gar nicht, was da so durchkommt, was mit meinem Job zu tun, dass normalerweise, wenn ich als Moderatorin unterwegs bin, dann ist ja nun mal mein Auftreten, meine Arbeit davon geprägt, Leute vorzustellen am laufenden Band. Und gerade die thematischen Bereiche, in denen ich so unterwegs bin, da geht es auch oft um Rang und Namen. Ist es eine Professorin, ein Professor? Haben die Leute ein Buch geschrieben? Welche Expertise haben die Menschen? Und es ist sich zur Schau stellen fast schon. Und darum soll es hier ja eigentlich überhaupt nicht gehen.
Und wie ich dich jetzt verstehe, ist es trotzdem so, dass es dann da reinrutscht automatisch, weil es dann vielleicht auch die Sicherheit gibt?
Ja, Sicherheit,
die Professionalität.
Genau, es ist Teil einer Professionalität, eines Protokolls, das gehört sich so, das macht man ja so, Leute vorzustellen und dann eben auf diese spezielle Art und Weise. Und es ist sicherlich ich meine, dieser Podcast hier ist für mich ja auch ein kleiner Übungsraum, da von Gewohntem abzurücken. Und deswegen machen wir das jetzt auch so. Wir machen keine klassische Vorstellungsrunde. Stattdessen, Julian, habe ich eine Idee. Ich hantiere ja von Folge zu Folge mit so verschiedenen Frageformaten herum. Mal am Anfang, mal am Ende, entweder oder, was es nicht alles schon gab. Und für diese Folge habe ich gedacht, starten wir einfach mal mit einer Frage. Und zwar liegt da vor dir auf deinem wunderschönen Tisch, liegt so ein kleiner Stapel Zettel.
Ja.
Und da sind Fragen draufgeschrieben, die Sinn machen oder auch nicht. Zieh doch da gerne eine.
Ach so.
Ich hoffe.
Drei soll ich ziehen?
Eine.
Eine.
Falls es gleich super schnell abgehakt ist, dann können wir auch drei ziehen, aber.
Ach so, soll ich das vorlesen, was da drauf steht?
Mhm.
Da steht Kopf oder Zahl.
Kopf oder Zahl, Julian?
Erster Gedanke war Kopf. Erster Gedanke war Kopf. Ist doch klar, ist doch logisch, dass der Gedanke Kopf ist, oder?
Warum?
Weil wir das alle da verorten und weil ich das auch dort fühle. Weil, also der Kopf kann ja auch schon mal, wie man so schön sagt, überfordern. Und Gedanken, Strukturen, Regeln, das verorte ich schon klar da. Aber natürlich, ich meine, irgendjemand hat mal gesagt, das ist der Kopf und die Gedanken sind da drin.
Mhm.
Irgendwann wusste man, da ist jetzt auf einmal auch der Darm oder so. Oder? Habe ich das so richtig interpretiert?
Also oder der Darm ist nicht im Kopf.
Nee.
Falls das jetzt jemand
oder ist
so
der Kopf
hat.
Im Darm? Also der Darm ist doch eigentlich wie der, wie sagt man? Wie heißt es
der
denn?
Der Kopf des Körpers eigentlich.
Ja, der zweite, das zweite Gehirn.
Das stimmt,
siehst
so
du?
Man.
Ja. Siehst du? So, jetzt frage ich dich, wo verortest du ein Gehirn? So, und im Umkehrschluss muss der Darm jetzt für mich im Kopf sein. Außerdem sieht das genauso aus vom Bild her, wenn du dir mal so medizinische Bücher...
Ja, das stimmt.
Also,
das stimmt.
Ja, also daher...
Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Das möchte ich dazu teilen.
Ah ja. Ja. Richtig.
Der wertvollste Beitrag, den ich heute leiste. Dann.
Ja.
Es ist interessant, dass du diese Karte gezogen hast, weil ich diese Karten schon beim letzten Mal geschrieben habe, als du bei mir zu Besuch warst. Und ich weiß gar nicht mehr, was da alles so für Fragen drin sind. Ich habe mich
da hast du auch nicht mehr geguckt jetzt.
Ich habe heute Morgen quasi auf die unterste Karte geschaut. Mhm. Und das war genau diese. Und da dachte ich...
Aber sie war jetzt nicht unten.
Nee, weil ich habe ja gemischt.
Ach.
Das macht man doch so.
Ja. Ah ja, okay.
Kann man durchmischeln.
Ja. Ach, das kannst du? Mach das doch die ganze Zeit. Das wäre doch auch mal so mit deinem Dialekt da so ein bisschen die ganze Zeit. Du bist doch eine andere Folge. Nein, Entschuldigung.
Eine andere Persönlichkeit zeigt. Ich fürchte nur, dass ungefähr 50% aller Zuhörenden gleich hier auch abschalten werden.
Ach,
weil ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Leute, die finden es ganz und gar eklig, das so zu hören. Die verlassen den Raum, ist nicht möglich, dann zuzuhören.
Ich find's toll, man sollte das mehr machen.
Ich finde das auch wunderschön.
Die Menschen sollten mehr wieder ihren Dialekt ausleben.
Mhm.
Ja. Das ist, ich finde Berlinerisch manchmal sehr nah am Pott.
Ja, ne? Das finde ich auch, ehrlich gesagt.
Also die sind ja auch so ein bisschen direkt und platt. Magst du, jetzt kommst du ja nicht aus dem Ruhrgebiet, magst du den Pott oder magst du das Ruhrpott?
Ja.
Ja. Ich finde auch, das ist viel zu wenig geworden. Wir sind jetzt im Kopf, ne? Habe ich ja schon gesagt. Ich finde, das wäre die Sprache, die Einwanderersprache, die einfache Sprache eigentlich, weil sie so kurz, direkt ist. Wenn du jetzt so einen Satz auf Hochdeutsch beschreiben würdest, keine Ahnung, das gefällt mir aber super, was sie da machen.
Mhm.
Oder keine Ahnung. Und dann hast du so einen Ausdruck, boy. Weißt du?
Das bringt es doch auf den Punkt.
Ja, das ist so, ist doch viel einfacher.
Ja.
Der Deutsch ist so schwer
ist
zu lernen, glaube ich.
Ja.
Wir machen das so selbstverständlich, aber das wär ja mal eine Lösung. Ich mag auch Dialekte.
Ja, also das hat einfach Persönlichkeit.
Das ist mir übrigens, mir passiert das oft, dass ich die Dinge dann übertragen und ich die dann annehme. Das könnten Leute als Unverschämtheit oder wie sagt man, vielleicht empfinden oder dass ich es lächerlich mache.
Ja, genau.
Aber das ist so, ich glaube, ich will einfach dazugehören und so, ne, mich dann anpassen, irgendwie dazugehören. um zu gucken, wie sich das alles so anfühlt, weil es mich so interessiert.
Ah ja, interessanter Gedanke. Ja, klar. Was ist dein liebstes Pottwort? Hast du eins?
Das ist so schwierig, weil ich bin ja nicht so typisch hier Ruhrpott, Deutsch, Ruhrpott. Bin auch gar nicht so aufgewachsen. Das ist ein bisschen durch meinen Podcast entstanden und ich liebe es immer mehr. Ich habe es eigentlich, ich glaube, ich mache das auch zum Teil, um es lieben zu lernen. Ich finde es schwierig, ein Wort zu benennen, weil es so Ausdrücke, ich verbinde so Ausdrücke damit, ne? Also wenn du jetzt sagst, hör mal, das Einstieg, hör mal, sind ja auch schon mal zwei Wörter.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich kann viel auch dann gar nicht übersetzen, aber wenn du mich so fragst, ist, weil es dann auch so ein, es ist oft auch humorvoll, finde ich, auch wenn es im Kontext des Ernsten gemeint ist, wie zum Beispiel abnippeln. Ich bin am Abnippeln.
Mhm.
Wo sagen wir das? Nicht am Ende des Lebens. Kannst du auch, aber da kommt es ja her. Das sagen wir, wenn wir irgendwie beim Joggen nach der dritten Runde, hör mal, ich kann nicht mehr, ich bin am Abnippeln. Ja. Also dann wäre das mein Wort, ja.
Gutes Wort. Ehrlich gesagt, ich schlag auch die Brücke in zwei Richtungen. Du hast mich ja gefragt, warum ich überhaupt auf die Idee kam, mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen zu wollen. Und da passt dieses Wort, ehrlich gesagt, ganz gut dazu, weil wir uns
du willst dir das Leben nehmen mit mir zusammen jetzt, oder was?
In diesem Herrenzimmer.
Abnippeln. Ja, Entschuldigung.
Nein, bitte nicht. Nein, weil es ein Thema in deinem Leben gibt, das ich auch ganz interessant finde, ohne dass es in meinem Leben eine so große Bewandtnis hat wie in deinem. Ich habe dich ja vorgestellt bekommen, quasi von einer gemeinsamen Freundin. Grüße gehen raus an die liebe Mo.
Ja, auch von mir. Eine ganz, ganz, wir haben jetzt eine gemeinsame Freundin.
Genau.
Das auch noch, ja.
Die einfach quasi, wie man so schön sagt, im Urin hatte, dass das hier eine gute Verbindung sein könnte und die uns zueinander gebracht hatte. Und sie hat mir von dir erzählt und so ziemlich als erstes gesagt, dass du Sterbebegleiter bist. Und ich dachte damals, boah, krass, erstens, was heißt das? Also was macht man da? Und daran angeschlossen 1000 Fragen, wie hält man das aus? Was macht es mit einem? Wie verändert sich der Blick aufs Leben, aufs eigene Leben, aufs Leben allgemein, wenn man sich umgibt mit Menschen, die dem eigenen Lebensende entgegengehen? Und an dieser Stelle vielleicht auch ein kleiner Disclaimer an alle, die zuhören, weil das auch ein schweres Thema ist, was ich doll anfühlen kann. Und wenn es dir oder euch gerade nicht so gut geht, dann vielleicht wann anders zuhören oder einfach drauf einstellen, dass es ja einfach, ich will nicht sagen düsterer.
Oder vielleicht mit jemandem zusammenhören.
Ja, auch eine gute Idee.
Du hast gerade zum Einstieg gesagt, es gibt etwas in meinem Leben.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, eine Bedeutung oder eine nee, ich glaube, es gibt etwas in meinem Leben. Ich muss zugeben, dass es mittlerweile, es gibt nur noch dieses in meinem Leben.
Mhm.
Weil das Thema, ob es jetzt Sterbebegleitung heißt oder, und da komme ich direkt zu so einem Punkt, wenn wir übers Sterben reden und wenn wir auch sagen Sterbebegleiter, da steckt schon so viel Tod drin und die leben alle noch. Und man kann so viel lernen, mitnehmen von denen.
Mhm.
Es wäre nicht fair zu sagen, wie kannst du mit Toten arbeiten oder so. Und für mich kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, ob sich das nochmal in meinem Leben verändert, aber es fühlt sich einfach richtig an und deswegen sage ich das jetzt so. Für mich war das eigentlich, ja, wenn man so will, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, um Dinge anders zu erblicken oder zu verstehen, manchmal vielleicht auch ein Schlüssel, um zu existieren, um weiter zu existieren.
Mhm.
Weil ich selbst, und als du dann auch nochmal den Disclaimer gemacht hast, wenn es euch nicht gut geht, und das macht man ja auch typischerweise, ne, wenn es euch nicht gut geht, dann hört es lieber nicht an. Also hier Triggerwarnung. Ja, es gibt auch noch Tage, da geht's mir nicht gut, aber mir ging's echt nicht gut. Eine lange Zeit vor meinem Leben. Und obwohl dieses Thema der Endlichkeit, des Sterbens, Tod, immer schon, ja, mein Thema war und immer Raum hatte. Also es hat angefangen mit einer Katze, mit einem Kater, der überfahren wurde und ich war noch ein Kind. Und die Nachbarn haben angeschellt und haben gesagt, Kokoschka, so hieß er, liegt auf der Straße und schläft. Und ich bin halt hin und hab doch gesagt, Kokoschka, jetzt aufstehen hier. Mhm. Und hab dann gemerkt, der Körper hängt runter und ich habe echt eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, die Katze ist tot. Und es war so meine erste Erfahrung. Und warum erzähle ich das jetzt? Ich will einfach sagen, mir wurde dadurch, dass ich, kann man so sagen, ich bin ein sehr melancholischer Mensch und tatsächlich auch gerne melancholisch. Mhm. Gehe da gerne mal rein, weil ich dann weiterkomme. Ich muss einmal da durch, weil ich weiß ja, was da ist, was da kommt, und dann muss ich leider einmal da durch und dann ist es gar nicht so böse und schwarz, würde ich sagen, sondern ich darf es auch zulassen und rauslassen. Ich darf traurige Musik hören, ich darf weinen und mir geht's danach besser. Und deswegen will ich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, ja, der Tod wird sehr schwarz gesehen, aber für mich ist er ganz klar das Leben, und das ist gar keine, wir haben keinen Begriff vielleicht für alles gemeinsam. Ich will gar nicht dahin gucken, weil ich das nicht sagen kann. Ich kann dir nicht sagen, was danach ist. Hab da auch gar nicht so eine feste Meinung zu, außer ich weiß es verdammt nochmal nicht, ja, was danach ist. Aber dieser Prozess des Sterbens, bis der Körper, also bis man wirklich tot ist, der gehört halt zu dem Teil Leben dazu. Mhm. Für mich dürfte es den Begriff Sterben eigentlich nicht geben. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, weil der verdammt nochmal da, was der deutlich macht, und da komme ich zu dem Schlüssel, und das hast ja vorher so ein paar Fragen da drin gehabt, die ich so gerade alle so ein bisschen verarbeite, wie so eine unstrukturierte Datenbank, die da so durchläuft. Mir wird natürlich deutlich dadurch, dass schon auch das Leben dann auch irgendwann vorbei ist. Mhm. Dann reden wir von der Endlichkeit. Und sich damit zu beschäftigen und das zu verstehen, löst, wie man so weiß, und so war es bei mir auch direkt, löst natürlich gleichzeitig aus, ja, also wenn das dann der Tod ist, was ist denn dann das Leben und wie lange habe ich denn noch? Und in Situationen, wo ich halt nicht genüge oder das Gefühl habe, ich genüge nicht, ich funktioniere nicht oder entspreche der Erwartung nicht, dann nehme ich dieses Thema, das passiert bei mir automatisch mittlerweile,
ja,
und gehe immer damit so einem Okay raus. Ich kann ja nicht sagen, wir reden darüber, wir haben auf der Wunschliste jetzt eine Sache stehen, dass wir uns nach dem Podcast auf jeden Fall auch noch weiterhin sehen und austauschen. Ja, weißt du das denn?
Wir können es nicht wissen.
Ja, und das ist die einzige, wenn man so will, wir haben uns heute Morgen ja auch noch viel unterhalten über den Begriff Wahrheit. Mhm. Aber wenn man das jetzt so kategorisiert, das ist für mich die einzige Wahrhaftigkeit, die existiert. Ich glaube nicht daran, dass was zu finden ist, dass das unendlich wird oder unsterblich. Und egal in welche, ob das Pflanzen sind, ob das Tiere sind, Menschen sind, Brücken oder, nein, okay, das zähle ich jetzt nicht unter Lebewesen, aber also diese ganze, alle Lebewesen, die haben irgendwann ihr Ende, und keiner weiß das. Vielen macht das Angst. Und das Verrückte ist, mir macht das total Mut.
Das finde ich so spannend daran, denn wir sind es ja gewohnt in unserer Kultur auf jeden Fall. Also da gibt es ja auch andere Angänge, mit dem Thema umzugehen. Aber dass wir das von uns wegschieben, sei es für, was du gerade aufgemacht hast, den Punkt, wir haben noch ewig Zeit. Ich mache das morgen. Ich mache das nächstes Jahr. Ich mache das, wenn ich in Rente bin. Aber wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit wir irgendwie noch haben. Und dieses Thema ist so, ja, negativ und düster behaftet, als dass man sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen möchte. Weil es sich, ich weiß nicht, schmerzhaft anfühlt, weil es Ängste aufmacht, weil es eben Kontrollverlust bedeutet auch. Und das ist ja etwas, das wir nicht so gern haben, als Menschen Kontrolle irgendwo abzugeben. Und dann aber von dir zu hören, als jemand, der das viel präsenter hat als der Großteil von uns, weil du eben einen Berührungspunkt mit diesem Thema hast, zu sagen, es ist mutmachend, weil es, so schließe ich jetzt einfach mal aus dem, was du gerade erzählt hast, das Bild unser Sein rund macht. So, denn es ist ja nun mal dieser Teil, wie du schon sagtest, der auch dazugehört zu unserer Existenz. Und ich frage mich, in einer Welt, in der wir auch ständig rennen und uns das nächste Ziel setzen und besser werden wollen und wir optimieren uns und dann müssen wir noch dies und jenes schaffen, hast du manchmal das Gefühl, dass dich das entschleunigt? Kannst du mehr auch kleine Dinge genießen und im Moment sein dadurch?
Oh ja.
Ja.
Aber ich glaube, das war schon immer so. Was meine Vollkommenheit ist, ist nicht die weiße Tischdecke mit dem Weißwein beim Italiener. Es ist trotzdem die Flasche Wein, aber irgendwie in der Ruhe oder so. Es waren immer die kleinen Dinge, die ich groß gesehen habe und die dann auch in mir erst, muss ich zugeben, erwartete, gewünschte Emotionalität auslöst. Also dieses große Wow, das ist es gar nicht dann bei mir. Manchmal ist es auch ganz platt, also das kennt vielleicht jeder, so Situationen, wo man sich Dinge nicht traut, wo man nachher sagt, was ist denn mit dir los? Das sind Kleinigkeiten, ne? Ich traue mich nicht, weiß ich nicht, an der Tankstelle vielleicht nach dem Kloschlüssel zu fragen. Also das ist jetzt, ne? Aber auch solche Situationen habe ich schon in meinem Leben erlebt, aber wo es dann halt, und das meine ich mit Mut, weil wenn ich dann daran denke oder wenn du denkst, du bist im Zwiespalt, soll ich jetzt auf Rack drücken? Soll es hier überhaupt losgehen? Will ich das jetzt? Ich fühle mich eigentlich gar nicht so. Also ich fühle mich jetzt weder so noch so und man weiß noch nicht, was es wird. Und du kalkulierst direkt ein, dann gibt es halt, naja, alle guten Dinge sind drei. So haben wir es ja gelernt. Mhm. Das heißt, es wird noch eine Chance geben. Aber, und das haben wir ja gerade schon vorweg auch einmal gesagt, weißt du ja gar nicht. Mhm. So, und wenn ich in diesem Moment dir sagen würde, mach es, drück drauf, weil jetzt, und da gehe ich gerne rein. Ich gehe da gerne rein. Ich meine das nicht böse, aber stell dir vor, wir haben das jetzt nicht gemacht. Du fährst, du willst einen neuen Termin mit mir ausmachen, aber ich bin halt nicht mehr da. Das wäre doch doof für dich. Wäre doch schade. Also, du hast dir das dann vorgenommen, jetzt hast du es nicht gemacht und auf einmal dieses, ah, ich habe noch dieses Backup und wenn ich jetzt und dann halt ein andermal und das zieht sich bei, und da komme ich ein bisschen auf die Sterbebegleitung, insbesondere wenn ich Menschen begleite, die schon ein längeres Leben hatten, da gibt es durchaus alle Altersklassen natürlich, aber die schon ein bisschen auf der Erde waren, das wird halt, das zieht man bis zum Ende durch und oft ist dann meine Erfahrung, dass man dann wirklich nicht loslassen kann, weil es einfach vielleicht dann noch diese Dinge gibt, die man
noch
vor sich hergeschoben hat. Mhm. Und insbesondere bei Konfliktsituationen, ich sage das jetzt beim Toilettenschlüssel, bei Aral, das ist banal irgendwie, aber bei so Dingen, so Konfliktsituationen in Familien, wo es keinen Kontakt mehr gibt, das ist das typische Beispiel, was einem sehr oft begegnet. Und meine Motivation ist einfach, dann es zuzulassen, vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Und da ist ja jetzt kein Hokuspokus bei, wenn ich dir sage, denk mal darüber nach, dass du nicht unendlich leben kannst.
Mhm.
So. Aber trotzdem, und das ist dieses, ich weiß nicht, wodurch das kam, ob es da auch schon kampagnenmäßig schwarz gemacht wurde. Es gab mit Sicherheit auch Kirchen, guck dir heute noch Beerdigungen an.
Ja.
Du hast, sagen wir mal, bei einer Erdbestattung, im Sarg, bei einer Erdbestattung ist es noch immer so, da kommen dann die alten Herren irgendwann mit ihren Hütchen und dann wird aber mit 1, 2, 3 und wie die gehen und wie die sich geben, das ist schon alles, ich meine, es ist ja sowieso so ein Abschied, ist Trauer. Also Trauer gehört, sollte dazugehören, glaube ich, um das zu können, nämlich Abschied zu nehmen, weil man vielleicht noch hier weiter ein bisschen Zeit haben will oder muss oder haben darf. Und dann frage ich mich so, woher kommt das? Warum gehe ich zum Bestatter und da ist jemand aufgebahrt und da wird dann auch eine Trauermusik noch zu aufgelegt?
Mhm.
Und dann hatte das im schlimmsten Fall gar nichts mit dem Menschen zu tun, der da liegt. Trotzdem, finde ich, tut sich in solchen Bereichen total viel. Aber es ist langsam. Ich glaube einfach, diese Fähigkeiten eines Menschen, was so angelegt ist, was so da ist und was muss passieren, dass man das verliert. Muss die natürlich, ich glaube, Fähigkeiten, wenn man so ein Instrument nimmt, ja. Ich habe lange, lange Zeit Trompete gespielt. Wenn ich jetzt übe oder jetzt Trompete spielen würde, wird das sehr scheußlich klingen und ich habe überhaupt keinen Ansatz, keine Kondition. Das heißt, wenn ich das natürlich verlerne und nicht behalte und übe und ausübe, kann sein, dass das vertrocknet, verkümmert.
Wie erlebst du das denn mit den Menschen, die du begleitest und überhaupt erstmal vorab gefragt, wie sieht eine solche Begleitung aus? Also wann steigst du da ein? Wann lernst du die Menschen kennen? Was ist Teil eures Austauschs? Und ist das nicht vielleicht sogar auch individuell, was der Mensch eben in seiner eigenen individuellen Situation benötigt an Begleitung, Hilfestellung, Zuspruch, was es auch immer ist? Und in zweiter Instanz, kannst du wahrnehmen, dass sich was verändert in den Menschen? Also genau das, was du gerade gesagt hast, dass erlernte Glaubenssätze, wie auch immer man es nennen mag, woran wir alle festhalten, wonach wir funktionieren, und plötzlich scheint da alles auf den Kern runtergebrochen zu werden. Was erlebst du da?
Ja, du, wie sieht das aus? Also ich bin, als ich mich entschieden habe, ich habe das vorher schon irgendwie im Familienfreundeskreis mit begleitet, unterstützt, mal eine Trauerrede gemacht. Und irgendwann kam die Entscheidung, ich glaube, das lag auch so ein bisschen an dem Wunsch, sich zu verändern beruflich, aber da ich selbstständig bin, das nicht irgendwie komplett aufzugeben. Und dann habe ich halt gedacht, ich mache was Ehrenamtliches, und dann war schnell klar, Ich wollte die ganze Zeit schon Sterbegleiter werden. Und viele haben gesagt, lass es lieber. Ich habe eingangs ja gesagt, Melancholie, der Julian war immer traurig, hat immer viel geweint oder weint auch heute auch noch oft. Und dann wurde mir dazu abgeraten. Und ich habe es dann gemacht. Und ich kann nur Leuten Mut geben, denen es auch so geht, die eigentlich ein Bedürfnis haben, in so einem Bereich zu arbeiten, da wirklich mal in sich reinzuhorchen und nicht das als Gesetz nehmen, wenn jemand sagt, lass das mal, ne? Du bist ein Sensibelchen. Weil das hat mich schon irgendwie dann geprägt. Ich mache jetzt auch keinen Vorwurf meinen Eltern, sondern ich glaube einfach der gesellschaftlichen Entwicklung damals oder wie es noch war. Ich weiß auch gar nicht, ob es heute nicht auch noch so ist. Ich glaube ja. Also diese Andersartigkeit, wie man mal ist und so, das einfach anzunehmen, ne?
Ja, und sensibel wird ja auch ganz gerne eher als Schwäche eingeordnet. Obwohl sensibel zu sein ja durchaus was.
Also
ganz
wir reden ja in der
kann.
Sterbebegleitung von einem Bereich, und da komme ich jetzt mal auf die Fragen, wenn ich sie so richtig verstanden habe. Also was braucht da so ein Mensch und wie kommt das überhaupt zustande? Also ich würde mal behaupten, da ich mich sowieso selbst nicht loben kann, kann das kein Eigenlob sein, aber ich würde wirklich behaupten, dass Menschen, die sensibel sind, die auch mal traurig sind, das ganz stark nachempfinden können und die empathischsten Sterbebegleiter sind, die man eigentlich haben kann. Das muss natürlich, und das ist, so kommt es zustande. Ich wollte, von meiner Fantasie her, war ich immer in so einem stationären Hospiz. Da sind dann die Zimmer, man hat ein Team, man kann sich auch mal austauschen. Aber ich hatte dann damals hier in Mülheim angefragt und die haben nicht ausgebildet oder keinen Kurs gehabt, und durch eine Bekannte kam ich halt nach Duisburg-Hamborn, die Hospizbewegung dort, und habe mich da direkt irgendwie wohlgefühlt, habe die Ausbildung gemacht, und jetzt mittlerweile, jetzt springe ich ein bisschen, aber ich kann sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, im stationären Bereich das auszuüben, sondern vielmehr wirklich im Ambulanten, weil es ist individueller, es erwartet dich natürlich immer wieder etwas Neues, das sowieso jedes Mal, ob du jetzt einen Schlüssel hast oder es gibt auch Menschen, die sind alleine, die wollen aber alleine zu Hause sein und versterben. Und du weißt ja jedes Mal nicht, wenn ich den Schlüssel umdrehe, wie es ist. Und ja, diese Anpassungsfähigkeit wie so ein Chamäleon oder so, ich weiß nicht, was das ist, aber auf jeden Fall, was mich interessiert, da einzutauchen, das merkt natürlich dann auch ein Gegenüber. Und man guckt immer, also es läuft so ab, dass wir haben eine Koordinatorin bei uns und die Leitung, die machen das meistens dann gemeinsam. Es ist jetzt, glaube ich, auch ein Dreier-Team mittlerweile. Drei Frauen, die das da leiten und koordinieren, und die gucken dann im Erstgespräch, was ist das für ein Mensch? Hat der vielleicht schon Bedürfnisse? Und welches ehrenamtliche Mitglied, das muss man auch sagen, die Sterbebegleitung, alle sind ehrenamtlich. Also ist ganz oft bei der Sterbegleitung, es gibt ganz wenige, die amtliche Sterbegleiter sind.
Ja.
Ne? Aber die, also jetzt das Projektteam, die Leitung und so weiter, die sind angestellt, sonst funktioniert das nicht.
Ja.
So, und durch dieses Ehrenamt, das hört sich immer so, ne, ein bisschen nicht so professionell an, finde ich. Das finde ich schade, weil der große, große Vorteil ist, ich mache es freiwillig, ich muss es nicht machen, ich kriege kein Geld. Und das sind, glaube ich, Dinge, mit denen wir überhaupt nicht mehr umgehen können. Warum soll ich das tun? Was bekomme ich dafür? Und dann ist so ein Erstgespräch, dann wird man mitgenommen, also die Leitung oder die Koordinatorin nimmt mich dann mit. Und dann guckt man so, wie man sich so annähern kann.
Mhm.
Passt das, genau. Natürlich nicht, ist das nicht sofort ein Match, wird dann aufgegeben, sondern eher, wie ist die Bereitschaft auch von meinem Gegenüber dann, ne?
Mhm.
Und da habe ich eigentlich schon alles durch, also von gar nicht angenommen zu werden.
Mhm.
Weil wenn du in so eine Familie reinkommst und sagen wir mal, der Mann hat eine Diagnose und Anspruch auf eine Hospizbegleitung,
ja,
weil er in der palliativen Versorgung ist, dann dann kann ja auch schon mal sein, dass die Frau vielleicht sich wünscht, dass jemand kommt, um einkaufen zu gehen, um mal durchzuatmen, um mal raus zu sein.
Mhm.
Oder vielleicht, um mal einen anderen Ansprechpartner für ihren Mann zu haben,
mhm,
weil die Freunde sich seit Diagnose abgewandt haben und doch gar keine Freunde sind. Das gibt's. Ne, das ist wirklich wie so ein Skript manchmal, wo man denkt, das kann ja nicht so alles vorgegeben sein. Schon wieder so Freunde, die einen verlassen, weil jemand schwerst krank ist, weil die es nicht schaffen, weil dieses Tabuthema irgendwie so ist, man kann das da nicht angucken, weil es dann irgendwie elend ist und direkt auch Tod, wie direkt mit Tod verbunden. Das Wort Hospiz, Hospizbewegung, jeder zuckt zusammen.
Ja.
Und da ist es echt Zeit, das aufzuweichen, weil es so unfassbar vollkommen und schön ist.
Mhm.
Weil es Momente sind, wo wir mal nicht über, wenn du so willst, über gesellschaftliche Probleme, über Politik, über uns unterhalten, weißt du?
Mhm.
Also da ist es wirklich so, und das ist jetzt nicht, dass es immer so ist oder so sein muss. Aber ich denke jetzt gerade an eine ganz besondere Begleitung, wo man auch über Intimitäten spricht.
Mhm.
Sexualität. Du kriegst eine Diagnose, bist in einem Alter, bist in einer Partnerschaft, Ehe, wie auch immer, in welcher Konstellation und merkst und hast vielleicht einen Partner, der bei dir bleibt und das mit begleitet,
ja,
was ja auch nicht immer die Selbstverständlichkeit ist. Und hast dann einen Partner an der Seite, der vielleicht dann noch ein Bedürfnis hat und dann sind auch solche Themen, dürfen dann auch stattfinden. Und da halt dich da mal in deinem Leben mit einem drüber. Das begegnet ja jetzt nicht selbstverständlich einem. Und
ja,
da begegnen diese Bedürfnisse, diese eigenen Bedürfnisse, diese Eigenverantwortung, das treffen zu müssen und auch treffen zu dürfen, das ist so besonders und das beseelt mich ein bisschen, muss ich zugeben, weil ich, da darf ich nicht so emotional werden, ich habe so das Gefühl, dieses Verantwortungsbewusstsein wird uns so dermaßen abgenommen.
Mhm.
Und das würde so viel schon klären, wieder selbst entscheiden zu dürfen und auch zu müssen. Nicht alles abzuwälzen, ne? Da warten wir jetzt mal ab, was entschieden wird. Dann ist der nächste Meilenstein nach der Kommunalwahl. Da geht's dann richtig, da geht's allen super.
Mhm.
Nee, wir sind, und das ist auch angelegt als Kind. Stell dir ein Baby vor, gebärst in einem Raum, geh raus. Ich weiß nicht, wie schnell das tot ist. Wir brauchen uns.
Ja.
Wir brauchen uns, sonst können wir nicht leben. Das ist so. Und das
begreift
das da draußen. Das ist so. So, und irgendwann, und das ist das, meine ich, mit dem, man verlernt das, oder wie Helge mal gesagt hat, so ähnlich, ne? Helge Schneider hat mal irgendwie gesagt, man wird im Prinzip, im Alter potenziert sich alles, dann halt mal 10, sag ich mal, ne?
Ja.
Was man so mitbekommen hat, ne, so die ganzen Werte und der Charakter, das ist total toll, ist nur blöd, wenn das Scheiße war vorher, weil dann Scheiße potenziert sich auch dann.
Auch, ja.
Mal 10. Und das, da sieht man, wie viel, was das auch für eine Bedeutung hat, dass, wie man miteinander ist, wie man aufwächst und so weiter, dass diese Fähigkeiten, diese, dieses Miteinander, dieses, ich will dieses Wort eigentlich nicht benutzen. Deswegen suche ich die ganze Zeit, aber dieses Sozial, weil wir Sozialwesen, ne, das wollte ich gerade nicht sagen, aber das sagt man ja auch so. Aber bei diesem Bild mit dem Baby ist bei mir immer so, ja, es ist, wir müssen uns gegenseitig helfen und ernähren. Klar lernen wir irgendwann gewisse Sachen, aber das ganze Emotionale und Seelische.
Das funktioniert alleine nicht.
Ja.
Und das sieht man ja auch in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ganz egal, aus welcher Richtung wir draufschauen, ob wir jetzt über die viel behandelte, zumindest im Internet, Male Loneliness Epidemic sprechen oder ob wir drauf schauen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und es einfach auch ganz viele alte Menschen gibt, die vielleicht sozial nicht mehr so eingebunden sind. Oder auch ein ganz beliebtes Thema, ja, aber wenn du jetzt keine Kinder bekommst, wer soll sich denn um dich kümmern, wenn du alt bist.
Ja.
Abgesehen davon, dass Kinder Eltern gegenüber überhaupt gar keine Verpflichtung haben.
Bitte nicht.
Bringt es das ganz gut auf den Punkt, dass wir vielmehr den Blick darauf richten sollten, wie Gemeinschaft funktioniert. Und zwar ohne den Ansatz von, was gebe ich dir, was gibst du mir in return. Sondern einfach nur, weil wir Menschen sind und einander gern haben können und füreinander sorgen sollten. In den kleinsten Situationen, aber dann eben auch in den großen und wichtigen. Hast du manchmal das Gefühl, dass es Menschen auch schwer fällt, jemanden an sich heranzulassen? Denn ich kann mir vorstellen, natürlich auch vollkommen individuell, wenn man vielleicht auch ein weniger sozialer Mensch war und sich mit dem Sterben zu beschäftigen, also mit dem eigenen Sterben, das ist ja auch, fühlt sich vielleicht auch nach Schwäche an. Und da jemanden, der einem fremd ist in erster Instanz, so nah an sich dran zu lassen. Ist dir das auch schon begegnet?
Immer. Ich hab noch nie am Anfang, wenn ich sage, das war sofort ein Match, dann ist das, weil man guckt sich da manchmal so an und denkt, ja, man kann sich das so vorstellen oder man alleine schon, soll ich nächste Woche nochmal wiederkommen? Ja, gerne. Ist ja gerne schon eine gute Basis, ein guter Match. Ich will eigentlich solche englischen Wörter gar nicht sagen, aber irgendwie ist ein cooles Wort. Passt dazu. Ja, weil es matcht irgendwie. Deutsch wäre passt, ne?
Mhm.
Jetzt Ruhepottwort, weiß ich gar nicht. Bombe? Nee. Fällt denen das schwer? Ja, dem fällt das eigentlich immer schwer, weil ich glaube, wir Menschen, ich glaube, da sind so Begrifflichkeiten, die ich jetzt gerne wähle, ist so wie Vertrauensvorschuss. Weil das ist ja auch erstmal einseitig. Das gebe ich halt, versuche ich in jeglicher Hinsicht. Ich habe auch, vor 2 Jahren? Ein Freund aus Düsseldorf hat die Theaterfabrik und das ist ein kleines Theater und manchmal darf ich dort spielen oder wir spielen zusammen und hatten wir ein Stück gespielt und ich bin dann so ein Mensch dann in so Rollen, weiß auch nicht warum, aber dann lasse ich mir die Haare irgendwie wachsen und ich hatte dann irgendwann Fukuhila, ne? So, und dann hatte ich eine Begleitung, ein älterer Herr, und jedes Mal, wenn ich von dieser Begleitung kam, was auch super gepasst hat, mit dem auch ein guter Match. Liebe Grüße nach oben, lieber Norbert. Machte ich meinen Zopf hinten auf, weil ich mich immer für ihn anders verkleidet habe.
Aha, warum?
Und dachte, boah, du mit deinem angeknacksten Selbstbewusstsein. Und konnte es so annehmen irgendwann, und vielleicht ist es auch so, ich weiß nicht, ob das eine Ausrede ist, aber ich mache das, um, das mache ich mit Vertrauensvorschuss und so, ich mache das, um das dahin zu lenken, wo ich hin will.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, manipulieren hört sich so schlimm an, finde ich, dieses Wort, weil ich will ja nicht manipulieren, aber
du lenkst.
Ich lenke und ich glaube, es wäre in dem Fall besser, wenn er mich erstmal so kennenlernt und mich nicht in die Schublade packt, weil ich weiß, dass das im Alter werden, dass man da immer drauf achten sollte. Das war jetzt eine, das haben alle gehört. Ja, ne, dass man guckt, werde ich engstirnig? Kategorisiere ich? Und in dieser Sterbebegleitung, und das ist gerade im ambulanten Bereich, ist das mal so, dass da ja auch welche dranhängen. Dann hast du vielleicht mal ein Familienmitglied, vielleicht manchmal 5. Ich weiß, bei einer Begleitung, der Opa von ihr lag im Sterben. Also es ist schon irgendwie manchmal etwas zu erkennen, wo man sagt, dieser Mensch ist jetzt im Sterbeprozess. Ich glaube sogar, man sagt, diese Person ist final.
Mhm.
Das hört sich so dramatisch an, ne? oder vielleicht
fast schon
nicht,
analytisch.
Aber wenn man, ja, oder analytisch, stimmt, weil es kann ja auch sehr positiv, ich meine, das ist ja auch, und auch da, und deswegen gehört es zusammen, verdammt nochmal, das Finale vom Leben, das gehört, und natürlich gibt es schwierige Konstellationen, gerade wenn was nicht in der Natur stimmt für uns, sprich, ja, wenn Kinder versterben, ja, obwohl ich noch lebe. Ja, es gibt da in der Reihenfolge, ne, darf man mich jetzt nicht falsch verstehen, aber das Finale vom Leben wollen wir doch feiern irgendwie. Und dann gibt's aber in der Konstellation halt mal einen Partner, eine Partnerin oder ein Kind.
Mhm.
Und auch da, wo viele denken, Thema Tod lieber nicht, ich schieb das mal weg, auch insbesondere mit Kindern, wie oft bekommt man die Frage gestellt, Darf ich jetzt mein Kind mitnehmen?
Mhm.
Und ich habe das nicht gelernt, ich bin kein Psychologe und bestimmt weiß ich auch nicht, wie Kindergehirne funktionieren.
Ja.
Ich kann nur sagen, ich als Kind hätte meine Mutter das nicht gemacht. In der Rückschau, das wäre, glaube ich, für mich ganz schlimm. Also für mich ist es heute zum Beispiel, wenn jemand verstirbt, ganz schlimm, mich nicht nochmal von dem toten Körper zu verabschieden. Sprich, dass ich das nochmal, dass ich das sehe und,
damit
an,
es wahr
und
wird,
anfasse.
Fast schon.
Vielleicht ist das die wahre Wahrhaftigkeit. Ja. Ja. Weil es sonst bei mir irgendwas bleibt. Es ist in den Sterbebegleitungen natürlich so, ich beziehe das jetzt so auf enge Familienmitglieder, aber ich bin ehrlich, selbst in der Sterbebegleitung, wo die Menschen dann es geschafft haben, am Ende, da an dieser Bergspitze, dieses Finale vom Leben, dass auch da mein Bedürfnis immer war, ich will den nochmal sehen. Und es gab auch schon mal Situationen, komischerweise bei mir, dreimal, dass ich im Urlaub war und meine Begleitung ist verstorben.
Oh.
Und dann ist es für mich immer schwer. Und ich bin auch einer, der dann auch, weil je nachdem, ich kann ja niemals sagen, wie jetzt andere begleiten. Du hast auch, wenn du es lernst, ich will da keine Angst machen für Leute, die sagen, ich kann mir das auch mal vorstellen.
Mhm.
Du machst einen Kurs, der hat auch gewisse Stunden und echt auch, ist auch deep und das ist Potenzial so fürs ganz, alleine schon der Kurs wäre fürs Leben toll. Distanz, Nähe, Selbstfürsorge und so weiter. Das sind Themen, die stehen ganz oben. Aber glaubst du, in der Zeit war ich einmal mit bei meiner Begleitung, hospitieren? Und das zeigt
nicht
schon, wie intim dieser Raum ist, mit dem du da bist. Da hat keiner was zu suchen. Selbst nicht. Und man nimmt dann auch vorweg, würde ich jetzt so, wo ich jetzt auch aktiv bin, also nicht mehr im Kurs, muss ich sagen, nimmt man vielleicht auch was weg, weil es so individuell ist. Die Antworten, die ich dir hier geben kann in diesem Gespräch, sind ja, ist alles aus meiner Richtung. Ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Ich glaube, dass du würdest Potenzial nehmen, wenn man jetzt sagen würde, jeder muss jetzt mit dem Julian da mit und macht, und dann ist ja automatisch, so ist ja auch das Bildungssystem. Dieses Thema Tod hat ganz viel für Menschen zu tun mit Angst. Und ich kann das ganz schwer ertragen, weil ich spüre die Angst. Ich spüre die Angst der anderen Leute. Es geht gar nicht um meine Angst. Meine Angst ist, dass die anderen die Angst nicht verlieren. Das ist meine größte Angst, weil ich glaube einfach, dass das merkst du ja jetzt auch, wie die Entwicklung ist. Wir reden ja über Sicherheitskonzepte, wir wollen mehr Ordnung haben, es darf nichts passieren. Schuld sind natürlich überhaupt alle, die hier hingekommen sind, und früher war alles besser. Also eigentlich ist ja das so oft, also, und es wird ja immer mehr davon. Also so ein Gefühl überträgt sich ja, und es wird uns dann, ne, es wird immer mehr, so die Einstellung dazu. Und dann ist auch die Hoffnung irgendwie, dass wenn politisch sich dann das so oder so ändert, dann habe ich dann auch einen Vorteil, weil dann wird dann automatisch meine Wohnung größer oder ich kriege mehr Gehalt oder was.
Genau.
Also das ist ja alles total absurd. Und ich glaube, hinter allem, grundsätzlich glaube ich, dass das so verwurzelt ist mit Angst. Und ich weiß nicht, wodurch das, vielleicht weiß ich doch, nein, aber ich glaube es vielleicht zu wissen, aber dass das natürlich von außen kommt, darüber bin ich mir bewusst. wie das zusammenhängt, warum das passiert. Da bin ich kein philosophisch oder auch psychologisch irgendwie dann echt mal so drauf guckt, warum. Vielleicht gibt es auch ganz viele Bücher, die ich nicht lesen kann, aber oder Podcasts, und man redet vielleicht da auch viel drüber. Warum oder redet man da überhaupt wirklich drüber? Warum ist passieren diese Entwicklung so? Und für mich ist die Antwort jedes Mal Angst. Und du hast es gesehen, ob in der Corona-Zeit, und da meine ich jetzt einfach, egal welche Seite, ne? Du warst entweder hast du Angst vor der Spritze, vor der Impfung, weil das irgendwie dich einnimmt oder Mikrochips dann halt verbaut sind. Oder du hast halt Angst vor der Erkrankung. Mhm. Am Ende des Tages ist da nicht immer der Tod, wovor ich Angst habe? Wenn ich vor Corona Angst habe, ist da nicht der Tod? Wenn ich vor der Impfe Angst habe, ist da nicht der Tod? Also ist es doch total logisch, sich genau damit auseinanderzusetzen, um da die Angst abzubauen. Weil es ist nun mal so, ich will nicht sagen, es ist alles vorgegeben, aber vielleicht ist alles vorgegeben. Stell mal vor.
Ja.
Und ich habe eigentlich keine Handhabe. Ich glaube schon, dass das eine gewisse, und ich bin ein sehr getriebener Mensch, ich bin ein sehr viel emotionsvoller Mensch, ich glaube schon, dass das eine gewisse Ruhe mir gebracht hat.
Mhm.
Aber was mich nicht, und das merkt man vielleicht, was mir keine Ruhe bringt, ist, dass ich Angst, und sonst habe ich keine Angst.
Mhm.
Ich habe wirklich keine Angst.
Mhm.
Natürlich habe ich Angst davor, vielleicht verlassen zu werden von lieben Menschen und so. Aber am meisten Angst, wirklich die größte Angst ist, dass wir diese Angst behalten. Diese einzelnen Ängste, die so jeder hat, vor anderen Menschen und so weiter. Wenn man sagt, welche Gemeinsamkeiten haben wir? Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen diese Werte und dieses, was da mal, glaube ich, war, dieses Feuer irgendwie wiederfinden. Und da ist das, was du zurückbekommst, weil da sind ja Menschen, die das sehr nah vor sich haben. Und da finde ich, macht das nochmal so deutlich, ja, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wesentlich?
Wichtig.
Oder was sind meine Werte und was ist eigentlich mit unserer Haltung? Muss ich die nicht bewahren, meine Haltung bewahren, um meine Werte zu schützen, zu behalten?
Mhm.
Da bin ich wieder bei den Polaroids, ne, von den guten. Oder nee, wir haben gesagt, wir wollen das einvakuumieren. Ne? Wie war das denn nochmal?
Wir wollten also mehrere Dinge machen.
Polaroids einvakuumieren, damit sie so bleiben, damit ich manchmal sie öffnen kann und sie riechen noch wie das alte
nach
Zimmer.
Muff.
Nach Muff. Jetzt muss ich mal was trinken. Hab vielleicht viel erzählt, ne?
Nein, weil es ja auch ganz prima auf den Punkt bringt, was da alles drin steckt, wenn man sich mit diesem so vulnerablen Thema beschäftigt. Weil ich merken kann und natürlich auch, weil wir uns zuvor darüber unterhalten haben, was das allein in dir für Emotionen aufmacht und für Gedankenstränge. Und du hast es vorhin einmal gesagt, Teil deiner Ausbildung zum Trauerbegleiter ist auch Selbstfürsorge. Denn Menschen so nahe zu kommen, emotional, immer wieder aufs Neue, immer wieder die eigenen Herztore fast schon aufzumachen, ist ja auch, wie kann ich das sagen? Ich will nicht sagen, dass das sicherlich schwer ist, aber das muss auch verarbeitet werden. Denn da prasselt ja viel an Bedürfnis und Angst und Emotionen anderer auf dich ein. Und eigentlich haben wir das ja gar nicht so viel, dass wir uns da in dieser Extreme mit beschäftigen oder mit der Abgrenzung, die vielleicht TherapeutInnen normalerweise haben, die das auch gelernt haben, das nicht so an sich ranzulassen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann baust du ja auch eine Beziehung auf zu den Menschen, die du begleitest und deren Umfeld. Wie gehst du damit um, das gut zu verarbeiten?
Kein Kommentar.
verstehe.
Wenn ich dir sage, dieser Kurs sollte jeder machen, um vielleicht ein bisschen zu sich zu finden, damit meine ich nicht, und lieber Anita, lieber Helga, wenn ihr das hören würdet oder mal hört, ne, es ist ganz großartig, was ihr macht. Und auch so Mechaniken, die man vielleicht lernt, wie kann ich das mit dieser Distanz? Und jetzt machen wir mal Übungen dazu.
Mhm.
Aber trotzdem finde ich es legitim und so war es auch für mich zu sagen, ja, habe ich verstanden, wie man das lernt. Und ja, es ist, man sagt auch, das ist wichtig. Aber ich habe gerade ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt so rede, dass das eventuell eine Konsequenz hat, dass man sagt, gut, der kann das nicht und deswegen wird ihm das jetzt entzogen. Nein, das würden die niemals machen, weil die kriegen, und das kriegen die auch mit. Ich kann nur Mut machen zu sagen, vertraut euch, wie ihr seid, weil ich kann was das angeht, mit der Selbstfürsorge und Nähe, Distanz. Ich habe die Gabe, dass ich das kann. Ist verrückt, ne? Weil ich hab keine Tools. Ich könnte keinem sagen, mach das so. Oder für mich gehören diese, auch da wieder, diese traurigen Momente. Wenn mich ein Mensch anguckt und sagt und weint, ich will sterben, ich kann nicht mehr, dann fühle ich das genauso und ich will das. Mhm. Weil es mich lehrt es zu verstehen, wie es ist. Und ich habe da einfach eine tierische, große Dankbarkeit, dass ich das machen darf und das so mitnehme, diese Sachen. Und dann passiert das so, dass ich, wenn jemand sowas sagt, oder manchmal sind es auch so Sachen, wo einer zu mir sagt, der keinen Katheter haben will, ein alter Mann, ja, der da mit 91 sagt und der sagt dann auch da, wo er war, es war eine Einrichtung dann halt, eine Hospiz, stationäre Einrichtung. Ich mache keinen Katheter, ich will das nicht mehr. Der hatte ganz schlechte Erfahrungen im Krankenhaus gemacht und war auch sehr sensibler Mensch. Und du kommst da so rein mit einem Pott Kaffee und da, ne, diese Anpassungs, ich verfalle da jetzt direkt rein. Da bin ich eher dann auf einmal von der Sprache wie Kalle Jule, aber vom Optischen mit zugebundenen Haaren, damit er nicht sieht, dass ich einen Fukuhila habe, mit irgendwie ordentlich gekleidet, ne, irgendwie so ein Zwischending. Ja. Und dann sage ich, hör mal, was habe ich da erfahren? Und dann sage ich ihm einfach und gucke ihm in die Augen und sage, weißt du, deine größte Angst ist, ins Krankenhaus zu kommen. Du beschreibst mir immer, wie schön es hier ist, was für tolle Menschen hier sind. Ja, sagt er, also das ist ein super Personal. So hat er immer gesprochen, ne? Und auch durch eine Demenz dann so ein bisschen. Und ich habe ja auch einen Namen. So, ja. Also so eine, und auch gar, und da so schön reinzugehen, ist so eine Freude, wie so ein Spielplatz, wie so als Kind nochmal, sich darauf einzulassen und nicht zu sagen, das ist falsch, stimmt nicht. Oder ne, kommst, war es vielleicht, gehst jede Woche hin und dann kommst du wieder hin und sagst, hör mal, was machst du denn hier? Warst du gestern schon hier? Ja, dann sage ich, ja, hör mal, ich war in der Nähe. Ist doch toll. Mhm. Ist doch toll, wenn jemand denkt oder fühlt, hör mal, der kümmert sich aber gut um mich. Dabei warst du nur einmal da, aber hat das Gefühl, warst dreimal da. Ist doch schön, solche Dinge einfach anzunehmen und nicht zu sagen, nein, ne? Der Kopf übrigens von Zahl, der Kopf sagt, nein, das gehört anders, ne? Also das muss ja stimmen, da sind wir wieder bei dieser Wahrheit. Nein, seine Wahrheit ist genau das. Und ihm dann zu sagen, ich bin bei dir und sollen wir da jetzt nicht durch mit dem Katheter? Mit ihm an der Seite vom Bett halb mit drauf zu liegen. Wenn es passiert, weil er sagt, ja, wenn du da bleibst, mache ich das.
Während ich dir so zuhöre, ich habe irgendwie gefühlt alle Emotionen gleichzeitig, weil du guckst schon auf die Uhr.
Ja, ich habe gerade gesehen, es ist 2 und ich muss meine Kleine vom Kindergarten abholen.
Es wird eine 2-Folgen-Folge.
Also entweder du fährst jetzt mit, bist voll dabei, live. Carla Kolumna live an Bord hier.
Ach, mit den Mikros meinst du? Und
ja, dann, genau, mit dem Mikro, mit den Dosentelefonen.
Oh Gott, dann brauche ich so eine Auslage. Wie nennt man das denn? So ein Bauchladen, wo ich dann auch die ganzen Kabel.
Ich hoffe jetzt wirklich, ich habe hier nicht. Wird das jetzt ein Abschluss?
Ich glaube nicht.
Weißt du alles jetzt?
Nein. Überhaupt nicht. Also ich fühle mich überhaupt nicht nach Abschluss und ich merke auch, dass sich direkt so eine innere Unruhe auftut, weil ich hier gar nicht aufhören möchte, was nicht bedeutet, jetzt in diesem Moment, weil ne, es stehen halt nun mal Dinge auf der Wunschliste, die erledigt werden müssten, aber so inhaltlich nicht. Ich will dazu noch Sachen sagen und fragen und ich habe noch einen ganzen Themenblock auf meiner Liste, über den ich sprechen möchte. Wir müssen das hier weiterführen.
Ja, ich meine, das muss ja nicht vielleicht irgendwann. Also ich hätte natürlich auch noch gerne über meine Vision, meine Motivation, meinen Traum gesprochen, dass ich einen analogen Ort schaffen will, wo alles das stattfinden kann, nämlich das Leben zu feiern und weil der Tod dazugehört, auch den Tod zu feiern, Trauer, Feier und aber halt nicht im normalen Kontext, sondern ein bisschen anders, aber das würde alles ausufern und
ich wollte mit dir auch noch über Kalle Jule sprechen.
Kalle Jule gibt's ja auch noch. Hör mal, du kannst ja auch mal eine Folge machen mit Kalle Jule. Zum Abschluss, das, was ich da unterbrochen habe, weil ich kann mir vorstellen, das, was ich da kurz gesehen habe, und dann habe ich schon gesprochen und dann dachte ich mir, aber wie doof bin ich jetzt eigentlich, das jetzt gerade zu unterbrechen? Weil ich fände es schön, wenn du das eigentlich auch teilst.
Ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube, ich sagte, ich habe alle Emotionen gleichzeitig, das merke ich, während ich auch überhaupt nicht in der Lage bin, einfach dazwischen zu grätschen und dir einfach zuhöre bei allem, was dir so entsprudelt wie einem Quell tausender wichtiger Gedanken und Gefühle auch. Und ich habe, glaube ich, während ich hier saß, sowohl gegrinst und gelacht und hatte Tränen in den Augen, weil ich bin so suchend nach, warum überkommen mich jetzt so viele Emotionen, nach Begegnungen. Und im Rahmen von Sterben und Tod habe ich immer das Gefühl, und auch das merke ich während dieser Aufnahme, es benötigt ein eigenes Vokabular und dass bestimmte Worte unangebracht sind, wenn man sagt, das klingt alles so schön und so pur irgendwie. Eigentlich fast schon wie etwas, das man mit oder ich mit Begegnungen mit Kindern zusammenbringen würde, wo Emotionen einfach stattfindet und wo man sich aufeinander einlässt. Und ich halte es für ganz wertvoll, das so erleben zu können, sich zu begegnen und einfach aufeinander einzulassen und einfach miteinander so sein zu können, wie man eben ist. Warum macht mich das jetzt so emotional? Ich glaube, weil es mir im Leben viel darum geht, Erwartungen zu entsprechen, angepasst zu sein. Und man verstellt sich so viel und verliert den Zugang zu sich selbst und zu den eigenen Emotionen. Und ist es nicht irgendwie auch gleichzeitig so bittersüß, dass es erst diesen tragischen Umstand benötigt, um dort wieder hinzukommen? Wir müssen uns das doch viel früher und viel öfter eigentlich zu dem Großteil in unserem Leben gönnen, so zu sein miteinander. Und ich finde es irgendwie auf eine bestimmte Art so heilsam, glaube ich, dir zuzuhören.
Ja, es berührt mich einfach, was du sagst, weil ich habe ja so gesagt, so, ich habe Angst, dass die Leute die Angst nicht verlieren. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass wir verlernt haben zu lieben. Und das ist sowas, auch da wieder die Wahrhaftigkeit, ja, diese Akzeptanz und dieses, du bist okay und du und diese ja Vollkommenheit ist die und wäre die Lösung für Krieg, Elend.
Ja.
Alice, ich liebe so unglaublich Menschen. Ich bin so interessiert an Menschen. Es ist meine Droge so. Und immer wenn ich da reingehe, und deswegen ist der Begriff nicht falsch, ich finde das schön. Ich finde schön, wie wir hier sitzen. Die einzige Scheiße ist nur, ich muss jetzt fahren, weil sonst ruft mich der Kindergarten an und das wäre das erste Mal bei 3 Töchtern, wo ich so einen Anruf kriege und ich irgendwas verhaue in dieser Richtung.
Das wollen wir nicht.
Aber es ist sehr besonders und ich danke dir einfach, dass ich okay bin, dass ich so sein darf und das auch jetzt hier teile.
Ich danke dir, weil das für mich gleichermaßen besonders ist. Ich möchte dir abschließend darin zustimmen, dass, und das kann pathetisch und naiv und keine Ahnung, möchte gern poetisch klingen, aber ich glaube, dass Liebe die Essenz von allem ist. Und manchmal denke ich, das ist doch das Einzige, wofür man da ist.
Liebt euch.
Ja.
Liebt euch, ja.
Und zwar im Sinne von einander und auch sich selbst. Könnte man jetzt auch wieder in 3
Ja, aber ich muss
jetzt muss ich
fahren. Ich habe Angst. Tschüssikowski, sage ich. Ne? Bis die Tage.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Und guckt.
Ich hoffe, ihr habt jetzt alle gute Laune.
Away.
Oder?